Kurz wiederholen, was wir gestern gemacht haben. Epheser 1, ich lese die Verse 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete, entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Wir haben gestern uns befasst mit dem Wort Erwählung. Was bedeutet dieses Wort? Und wir haben gesagt, erstens, Erwählen hat zu tun mit dem Erzeigen von Liebe oder von besonderer Wertschätzung. Der Herr Jesus wird genannt, der Erwählte Gottes. Die Engel werden Erwählte genannt, der Herr Jesus, von dem heißt es, dass er kostbar ist. Also Erwählen ist ein Erzeigen von Liebe oder man kann auch sagen, es ist ein kostbar machen. Jemand erwählen heißt jemand kostbar machen. Wir hatten gelesen zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 4, der Herr Jesus war von Menschen abgelehnt, aber bei Gott erwählt, kostbar. Und das heißt in Vers 6, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren. Und weiters ist Erwählen ein Hineinstellen in eine besondere Beziehung. Also der Geliebte, Jesus Christus zum Beispiel, wird der Geliebte und der Erwählte genannt in Jesaja 42, Vers 1 und Matthäus 12, Vers 18. Die Gläubigen werden die Erwählten genannt, zum Beispiel in Römer 8, Vers 33. Der Rufus, ein Freund von Paulus, wird genannt der Erwählte im Herrn, weil Paulus eine besondere Beziehung zu ihm hat. Paulus selber wird von Gott genannt ein erwähltes Gefäß, im Sinne von ein erlesenes, ein sehr wertvolles Gefäß, das der Herr verwenden wird. Paulus wurde ja vorbereitet. Aber Paulus musste selber einmal eine Entscheidung treffen. Bei Paulus war das schon sehr, sehr früh in seinem Leben. Paulus war als Kind schon aufgezogen worden, Gott zu dienen. Und er wollte Gott dienen als Jude. Und er hat sich ganz zur Verfügung gestellt und er hat sich entschieden, er wird ein Pharisäer werden. Und der Grund, warum er Pharisäer werden wollte, war, um Gott mit reinem Gewissen zu dienen. Und er wollte nicht für die Sünde leben. Also Saulus war schon als Unbekehrter, ein hingegebener Mensch, der an Gott hingegeben war. Und als dann, was ihm aber fehlte, war das Licht, die rechte Erkenntnis. Und als er dann das Licht bekam, und es war sehr hell, dieses Licht, so hell, dass er eine Zeit lang nichts mehr gesehen hat, der Herr hat sich um ihn geoffenbart, dann war für ihn klar, dass er diesem Herrn jetzt nachfolgen wird. Ihm hat einfach die Erkenntnis gefehlt. Das Licht. Aber dann wurde er ein erlesenes, oder Gott sagte, er ist mir ein erlesenes Gefäß, ein erlesenes Werkzeug. Wir haben dann auch gesprochen davon, von dem Zeitpunkt der Erwählung vor Grundlegung der Welt, das heißt, bevor die Schöpfung begann, das heißt, in der Ewigkeit, hat Gott diese Gruppe von Menschen erwählt, die in Christus seine Gemeinde sind. Ja, es heißt hier, er hat uns in ihm erwählt, weil Christus erwählt war von Ewigkeit her, der kostbare Erwählte. Deshalb sind die Gläubigen in Christus Erwählte, weil Gott sie jetzt in Christus so betrachtet, so wie Christus. Er sieht sie an, als wie wenn sie Christus wären. Ja, deshalb sind sie in Christus schon damals Erwählte gewesen, weil Gott es schon geplant hatte, dass alle Menschen, die eines Tages in Christus hineinkommen werden, die sind erwählte, kostbare Wertstücke. Faktisch und tatsächlich erwählt wird man aber erst, wenn man in Christus hineinkommt. Ja, also wir sind ja irgendwann geboren und haben uns dann irgendwann bekehrt, hoffentlich, wenn wir hier sitzen. Bekehrt zu Christus und in dem Moment, wo man sich zu Christus wendet, wird man ein Erwählter. Weil Christus der Erwählte ist und in dem Moment wird man in Christus hineinversetzt. Ganz praktisch und tatsächlich. Das eine geschah also als Plan Gottes in der Ewigkeit, hat Gott uns schon vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt. Aber jetzt, in der Zeit, in der Bekehrung und Wiedergeburt, in der persönlichen Heilswende, hat Gott, wird man Erwählter, ein Erwählter in dem Moment, wo man also zu Christus kommt. Zuerst muss man sich bekehren, dann wird man ein Erwählter. Ja, zuerst wird man gerufen von Gott, eingeladen, und wenn man dann der Einladung folgt und gehorcht, dann wird man ein kostbares Stück in Gottes Sammlung, weil Christus kostbar ist und weil man so wird wie Christus. Das ist unsere Stellung in Christus. 1. Thessalonicher 1, Vers 4 haben wir gelesen. Wir wissen ja, Brüder, von Gott geliebte Brüder, wir wissen ja um eure Erwählung, weil wir dabei waren, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Das ist also der Zeitpunkt der Erwählung und dann der Raum, wo geschieht die Erwählung? Der Raum der Erwählung ist in ihm, in Christus. In Christus hat Gott sich uns erwählt, und zwar kollektiv, die ganze Gemeinde hat er erwählt in Christus. Er hat sie hineinversetzt in Christus. Dort ist der Platz, wo man erwählt wird, in Christus, nicht außerhalb von Christus. Also Erwählung betrifft nie jemanden, der noch außerhalb von Christus ist. Also einer, der von außerhalb noch, der noch nicht bekehrt ist, ja? Der außerhalb von Christus ist, der ist nicht erwählt, klar. Und sobald er sich dann bekehrt, ist er erwählt. Das vierte ist jetzt die Absicht der Erwählung. Vers 4, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm. Wie kann ein heiliger Gott sündige Menschen erwählen? Wie kann ein heiliger Gott sich sündige Menschen kostbar machen und lieben? Ohne das Blut Jesu Christi hätten wir keine annehmbare Stellung vor Gott. Wir wären nichts wert vor Gott. Und er hat uns erwählt, weil er voraussah, er hat uns nicht deshalb erwählt, weil er voraussah, dass wir tolle Menschen sein werden, sondern er hat uns erwählt, weil er uns liebt, weil er uns in Jesus Christus hineinversetzen will, und zwar alle die sich bekehren, die das Rufen Gottes annehmen. In Epheser 5, Vers 27 lesen wir, dass er die Gemeinde sich selbst darstellen möchte als die herrliche Gemeinde, die nicht einen Flecken oder eine Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig sei und tadellos. Deshalb hat er die Gemeinde erwählt, weil er sie tadellos machen möchte. In Christus sind wir tadellos als Stellung, und in der Praxis, im praktischen Wandel, müssen wir noch tadellos werden. Das ist ein Prozess. Und der Herr Jesus arbeitet daran. Es heißt an anderer Stelle, er versöhnte uns, um uns darzustellen als Heilige und Tadellose vor ihm. Und auch hier an unserer Stelle in Epheser 1, Vers 4, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm. Also die Absicht der Erwählung in Christus ist, dass Gott dann Geschöpfe hat, die heilig sind und die tadellos sind. Und das ist man nur in Christus. Und nur da ist man kostbar und geliebt und geschätzt. Und wertvoll, heilig und tadellos in Liebe. Es heißt auch hier noch, dass Gott uns für sich selbst erwählt hat. In manchen Bibelübersetzungen kommt das nicht zum Ausdruck, aber im Griechischen heißt es, er hat sich uns erwählt. Ja, da steckt dieses Wort sich noch drinnen. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich nehme mir den Zettel, mir nehme ich ihn, für mich, ja. Er hat sich den Zettel genommen und so hat er sich uns erwählt. Für sich hat er das getan. Er hat das Recht dazu, etwas für sich zu tun, weil er Gott ist. Und wir haben kein Recht in uns selber, aber er hat ein Recht, etwas für sich zu tun, und er wollte uns für sich haben. Nicht, dass er uns braucht, er braucht uns nicht, er kommt ohne uns gut aus, aber weil er uns liebt und weil er etwas haben wollte zu seiner Ehre. Da kauft jemand auf dem Sklavenmarkt ein schwarzes Mädchen ein. Damals gab es das oft, dass man auf den Sklavenmarkt ging und da hat man die Menschen gekauft, die da angeboten wurden. Ja, für 100 Euro oder so oder vielleicht für 200 Euro kauft man sich einen Sklaven. Und da ist ein Mädchen, das wird gekauft. und das Mädchen hasst den, da kommt einer und kauft sie, ja, und dann hasst das Mädchen den Käufer, weil sie genau weiß, der wird mich jetzt behandeln wie ein Stück Ware, ja, und sie muss jetzt mit ihm gehen. Und dann sagt der Käufer zu dir, so, du gehörst jetzt mir, aber weißt du was? Du kannst gehen. Und sie schaut ihn an, wohin soll ich gehen? Ja, in die Freiheit. Ich schenk's dir, ich schenke dir die Freiheit. Ich habe dich gekauft, jetzt gehörst du mir, aber ich schenke dir die Freiheit. Was wird sie jetzt machen? Sie wird diesen Herrn lieben, weil er sie befreit hat. Und vielleicht wird sie sagen, aber ich möchte bei so einem guten Herrn wie du, möchte ich trotzdem bleiben. Ich liebe dich, weil du mich so kostbar behandelst. Und dann wird sie dem Herrn dienen. Und so ist es mit unserer Sklaverei. Der Herr hat uns erlöst aus der Sklaverei der Sünde. Und jetzt hat er uns gekauft und wir gehören ihm. Aber er behandelt uns so gut. Und er möchte uns jetzt verändern, dass wir Heilige und Tadellose sein für ihn. Für ihn hat er uns gekauft. Für sich hat er uns gekauft. Und für sich hat er uns erwählt. Damit wir Heilige seien. Heilig heißt abgesondert von dem Bösen. Und zugeordnet zu Gott, heilig. Wahrscheinlich haben Sie zu Hause heilige Gefäße, heiliges Geschirr. Oder? Wenn die Gäste kommen, dann gibt es ein besonderes Geschirr. Das ist nicht für den Normalgebrauch, das ist heilig. Das steht im Schrank, abgesondert. Und es wird nur herausgenommen für besondere Festtage oder Festzeiten oder für Gäste. Ja? Und dann wird das aufgetischt. Das ist heiliges Geschirr. Und so sind wir heilig, wir sind besonders gehalten. Ja? Abgesondert von der Welt und besonders gehalten für Gott. Weg von dem Feind, weg von der Welt, weg von der Sünde, gereinigt, sauber. Das heißt heilig. Das ist das Ziel der Erwählung, dass wir heilig sein. Und dann heißt es noch in Liebe. Ja? Also es geht um Liebe. Heilig sein und Liebe, damit auch wir eine Liebe jetzt diesem Herrn entgegenbringen. Und dass wir, noch etwas steht hier im Text, dass wir heilig und tadellos sein vor ihm, vor ihm. Gott hat uns erwählt, dass wir ein ganzes Leben lang vor ihm sein sollen. Deshalb sind wir ihm so kostbar in Christus, dass wir jetzt vor ihm sind. Da stehen wir die ganze Zeit vor ihm. Wir wachen am Morgen auf und sagen, Herr, da bin ich wieder, vor dir. Wir setzen uns, schieben uns auf die Bettkante und dürfen schon das erste Gebet sprechen. Sagen, Herr, dieser Tag, der gehört dir. Ganz bewusst darf ich mit dir leben. Und dann geht man an die Arbeit, ja, in die Bank oder an die Drehbank oder in die Küchenbank oder auf die Schulbank oder zur Datenbank oder sonst irgendwo hin. Und dann beginnt man den Tag. Und jetzt darf ich jeden Tag alles, was ich tue, vor ihm tun. Und das war das Ziel der Erwählung, dass ich vor ihm sei, vor ihm, vor dem Herrn. Könnt ihr auch das Ziel meinen, damit wir in alle Ewigkeit vor ihm bleiben. Ja? Gott hat wollen, dass er einfach Menschen hat, die vor ihm sind, die einfach leuchten vor ihm, wie der goldene Leuchter in der Stiftshütte. Das ist dieser schöne Grund, Zweck, wozu uns Gott erwählt hat. Und da steht noch etwas im Text, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, heißt es in Vers 6, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Oder auch in Vers 12, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Alles ist zu seiner Ehre. Deshalb hat er uns erwählt, für sich. Also wenn wir jetzt ein bisschen zusammenfassen dürfen, Erwählung ist ein Akt der Beziehung. Es geht nicht so sehr um das Aussuchen, das tritt in den Hintergrund, sondern das, was nachdem man ausgesucht hat, ist es kostbar. Da hat man eine Beziehung zu dem, was man ausgesucht hat. Und hier wird das Zweite wird betont, nämlich die Beziehung, die man hat. Ich habe gestern das Beispiel gebracht von der Ehefrau. Der junge Mann hat geheiratet und jetzt ist sie seine Erwählte. Wie wurde sie seine Erwählte? Ja, sie musste was machen dazu. Sie musste Ja sagen. Und wie wurden wir Erwählte? Wir mussten was machen dazu. Wir mussten Ja sagen zu Christus. Jetzt ist eine Beziehung da. Hier drei Sätze zum Begriff erwählen. Erwähltsein ist nicht notwendigerweise etwas Dauerhaftes. Theoretisch könnte man also eine Erwählung wieder rückgängig machen. Das hat Gott beim Saul so gemacht, beim König Saul, den hat er erwählt zum Königtum. Er hat gesagt, ich habe dich erwählt, dass du der Erwählte bist, der König Israels. Aber Saul hat sich das verscherzt und dann wurde Saul nicht mehr König, wurde verworfen als König. Da ist die Erwählung rückgängig gemacht worden, das war eine Erwählung zum Königtum. Die wurde rückgängig gemacht. Und wir sind erwählt worden und wir sind jetzt in Christus Erwählte, aber jetzt sollen wir festbleiben. Es heißt einmal im 2. Petrusbrief, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10, deshalb, Brüder, befleißigt euch, euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen. Also man muss jetzt etwas festmachen. Das ist in der Ehe ja auch so. Meine Frau ist meine Erwählte. Und wie machen wir das fest? Na, indem, und ich bin auch ihr Erwählter, wir sind beide, wir haben eine Beziehung zueinander. Aber wie machen wir das fest? Indem wir uns Liebe erweisen. Indem wir uns sagen, ich liebe dich und ich bin da für dich. Und dann wird das festgemacht. Also steht also fest. Befleißigt euch, die Erwählung festzumachen. Also das ist nicht notwendigerweise etwas Dauerhaftes. Zweiter Satz. Die göttliche Erwählung schließt die menschliche Verantwortung nicht aus. Das ist oft ein großes Missverständnis gewesen, dass man gemeint hätte, wenn Gott jemanden erwählt, dann schließt das die Verantwortung des Menschen aus. Das ist aber nicht der Fall. In Römerbrief, da lesen wir, vielleicht dürfen wir das aufschlagen, in Römer 10, da lesen wir, nicht alle haben gehorcht, Vers 16, nicht alle haben der guten Botschaft gehorcht. Die Israeliten waren Erwählte. Jakob war der Erwählte und in Jakob waren die Israeliten sein erwähltes Volk, ein besonderes Volk. Ein geliebtes Volk, aber nicht alle blieben. Nicht alle haben der guten Botschaft gehorcht. Und in Vers 21 in Römer 10 lesen wir, dass Jesaja sagt zu Israel, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungläubigen, ungehorsamen, widersprechenden Volk. Also dieselben Leute, hier bezieht sich Paulus auf dieselben Menschen. Gott hat befohlen und sie haben nicht gehorcht. Sie wollten nicht glauben. Gott streckt seine Hände nach ihnen aus. Sie gehorchen immer noch nicht. Warum nicht? Konnten sie? Sie hätten sie können? Natürlich hätten sie können. Es war nicht so, dass sie sagen können, ja Gott, wir können dir ja nicht gehorchen und wir können uns ja nicht bekehren, weil du uns nicht erwählt hast. Nein, das steht nicht da. Sie hätten sehr wohl gehorchen können. Daran lag es also nicht. Der Weg Gottes stand offen und Gott sehnt sich, dass sie sich retten lassen. Er streckt die Hände aus, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus zu einem ungläubigen und widersprechenden Volk. Also sie wären sehr wohl in der Lage gewesen, sich retten zu lassen. Die Pharisäer übrigens auch, die Pharisäer zur Zeit Jesu, die wollten sich nicht retten lassen. Die kamen nicht mal zur Taufe des Johannes. Johannes hat getauft, eine Taufe zur Buße. Und was haben die Pharisäer getan? Die kamen nicht. Die wollten sich nicht vorbereiten lassen auf den Messias. Und was lesen wir da in Lukas? In Lukas Kapitel 7, Vers 30, wenn ich das hier noch zitieren darf. Sie müssen nicht aufschlagen, aber ich habe hier einige Bibelverse, die ich ganz schnell nenne. In Lukas Kapitel 7, Vers 30, die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten lehnten den Ratschluss Gottes für sich selbst ab und ließen sich nicht taufen. Gottes Ratschluss wäre gewesen, dass sie sich retten lassen. Aber den Ratschluss Gottes haben sie abgelehnt. Nein, Dankeschön, will ich nicht. Also der Mensch kann sehr wohl den Ratschluss Gottes ablehnen. Die Bibel spricht nicht von einer unwiderstehlichen Gnade. Das gibt es nicht. Die Gnade war nämlich da für die Pharisäer, aber man konnte widerstehen. Und die Pharisäer haben es bewiesen, dass man widerstehen kann. Sie wollten sich nicht. Sie haben sich verhärtet und dann haben sie sich so lange verhärtet, bis Gott ihnen die Augen verblendet hat. Johannes 12, Vers 36 lesen wir. Johannes 12, Vers 36. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Diese Dinge redete der Herr Jesus und er ging weg und er verbarg sich vor ihnen. So viele Zeichen er nämlich vor ihnen getan hatte, sie glaubten nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, dass er sagte, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Deswegen konnten sie nicht glauben. Weil wiederum Jesaja sagte, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hat er verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sie umkehrten und ich sie heilte. Also, sie konnten nicht glauben. Warum konnten sie nicht glauben? Gott hat sie verhärtet. Frage, warum hat Gott sie verhärtet? Dem geht ja etwas voraus. Warum hat Gott diese Pharisäer verhärtet? Ja, im Johannesevangelium lesen wir ein paar Kapitel vorher, wie der Herr Jesus ringt um diese Menschen und er möchte, dass sie sich bekehren. Und was machen sie? Das Licht der Welt steht vor ihnen und er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und so weiter. Dann sehen sie ihre Sünde, dann gehen sie weg vom Licht, sie wollen nicht vom Licht aufgedeckt werden, sie wollen nicht, dass man ihre Sünden sieht. Und was macht der Herr Jesus dann? Er redet wieder mit ihnen im Tempel und es gibt eine lange Diskussion in Kapitel 8. Und nachher, wie endet das Kapitel 8 in Johannes? Weiß es jemand? Da hoben sie Steine auf und wollten den Herrn Jesus töten. Merken wir, das Licht deckt ihnen die Sünden auf und sie gehen weg. Dann geht der Herr Jesus ihnen nach und das Licht deckt ihnen noch mehr auf. Und was machen sie jetzt? Ja, wenn man nicht mehr aus dem Lichtschein gehen kann, dann nimmt man einfach Steine und löscht das Licht aus. Darum sind sie jetzt verblendet. Jetzt können sie nicht mehr glauben, weil der Herr ihnen jetzt das Herz verblendet hat, die Augen verblendet hat und das Herz verhärtet hat. Diejenigen, die in Vers, ja, deswegen konnten sie nicht glauben, weil Jesaja sagte, er hat ihre Augen blind gemacht. Die Leute, die in Vers 39 in Johannes 12, was ich jetzt gelesen habe, die da aufgefordert werden, dass sie, von denen gesagt wird, dass sie nicht glauben können, dieselben Leute hat er in Vers 36 aufgefordert, sie sollen glauben. Ich lese nochmal, Johannes 12, 36. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Und diese Leute glauben nicht. Was macht Jesus dann? Dann ging er weg von ihnen und verbirgt sich. Und dann sagt Johannes, schau, so viele Zeichen hat er getan und sie wollten nicht glauben. Und zu diesen Leuten heißt es dann, das hat der Herr Jesus gesagt, deshalb konnten sie nicht glauben, weil Jesaja sagte, er hat ihre Augen blind gemacht. Das ist eingetroffen, was im Jesaja vorausgesagt war. Das heißt, die gleichen Leute, von denen es hier heißt, sie sind blind gemacht und sie konnten nicht glauben, die gleichen Leute hat er drei Verse vorher gesagt, sie sollen glauben. Sie hätten glauben können, dann wollten sie nicht, jetzt können sie nicht mehr glauben. Das war der Weg. Es ist also nicht so, dass Gott von vornherein da irgendwie bei einem Menschen auf einen Knopf drückt und sagt, du, bei dir mache ich, du kannst glauben, bei dir nicht. Und bei dir auch, bei dir mache ich auch und bei dir nicht. So geht Gott nicht vor mit den Menschen. Das wäre ein schrecklicher Gott. Welches Gottesbild würden wir da bekommen? Also der Mensch hat die Verantwortung, die göttliche Erwählung, die göttliche Erwählung schließt die menschliche Verantwortung nicht aus. Gott erwählt in Christus, aber in Christus muss ich hineinkommen. Und da sagt er, bitte komm. Und wenn du dann gekommen bist, dann bist du ein Erwählter. Und man hat also die Verantwortung, ein Erwählter zu werden und man hat die Verantwortung, ein Erwählter zu bleiben. Ja. Wie ich vorher gesagt habe, befleißigt euch, eure Erwählung festzumachen. 2. Petrus 1, Vers 10. Dritter Satz, die Erwählung betrifft die ganze Heilsgemeinde, die ganze Gemeinde der Erlösten. Wen hat sich Gott erwählt? Die Gläubigen hat er sich erwählt. So einfach ist es. Die Gesamtheit der Gemeinde hat er sich erwählt. Alle, die an den Herrn Jesus glauben. Also der Segen, gelobt sei Gott, er hat uns gesegnet in Christus. In Christus kommt der ganze Segen auf uns. Und in Christus hat er uns erwählt, dass wir kostbar sein vor ihm. Das ist also jetzt zum Thema Erwählung. Jetzt möchte ich hier mal einen Strich machen. Und jetzt, bevor ich Ihnen gestatte, ein paar Fragen zu stellen, möchte ich jetzt noch das Thema Vorherbestimmung anreißen. Und dann können wir gerne noch ein paar Fragen, die jetzt im Raum stehen, besprechen. Sie dürfen also ruhig Fragen stellen. Aber ich möchte jetzt zum Thema Vorherbestimmung noch etwas sagen, heute Abend. Wir haben also jetzt gehabt das Thema Erwählung. Und ich habe gesagt, Thema Vorherbestimmung ist nicht dasselbe wie Erwählung. Und wir können das gleich machen, indem wir den nächsten Vers lesen. Wir sind immer noch in Epheser 1, Vers 5. Also Vers 4 haben wir gelesen und jetzt lesen wir Epheser 1, Vers 5. Da heißt es, er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. Vorherbestimmung, was ist denn das? Die Vorherbestimmung ist nicht zum Bekehren. Das steht nicht da. Er hat uns nicht vorherbestimmt zur Bekehrung oder dass wir uns bekehren dürfen. Die Vorherbestimmung ist zur Sohnesstellung. So heißt es hier im Text. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnesstellung. Was heißt denn das? Zur Sohnesstellung vorherbestimmt. Nun, Gott hätte ja planen können, dass jeder, der sich bekehrt, der wird ein Engel. Wäre eine schöne Sache, oder? Gott macht, jeder, der sich bekehrt, wird ein Engel. Oder er hätte sagen können, jeder, der sich bekehrt, der wird ein Sklave. Aber er sagte, nein, ich mache es anders. Jeder, der sich bekehrt, der wird ein Sohn. Und zwar so schön wie mein eigener Sohn, Jesus Christus. Das hat er vorherbestimmt. Das heißt, die Vorherbestimmung betrifft nicht, wer sich bekehren darf, sondern die Vorherbestimmung betrifft, was wir werden, wenn wir uns bekehren. Das ist die Vorherbestimmung. Und ich habe gesagt, die Vorherbestimmung kommt nur zweimal vor in der Bibel, in Bezug auf das Heil. Einmal in Epheser 1 und einmal in Römer 8. Wir werden dann Römer 8 uns auch noch anschauen. Also, Gott hat sich entschieden, wie die Erlösten aussehen sollen. Das hat er vorherbestimmt. Und er hat vorherbestimmt, der hat uns zur Sohnesstellung vorherbestimmt. Vielleicht steht bei Ihnen in der Bibel Sohnschaft. Aber das, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz genau übersetzt, dann sollte besser Sohnesstellung sein, denn es ist ein bisschen ein Unterschied. Aber lassen Sie mich das erklären. Es geht nicht um Adoption. Es ist nicht das Thema der Adoption. Gott hat uns nicht adoptiert, er hat uns geboren. Das ist viel besser noch. Ja. Aber was heißt Sohnesstellung? Bei den Israeliten war das so, dass die Kinder, wenn sie aufwuchsen, wenn sie klein waren, dann wurden sie recht streng behandelt. Sie mussten dienen, den Eltern dienen, genauso wie die Sklaven. Also wenn die Eltern einen Befehl gegeben haben, da haben die Sklaven dienen müssen, das tun müssen. Und wenn die Eltern dem Sohn den Befehl gegeben hat, hat der Sohn genauso gehorchen müssen wie der Sklave. Da gab es keinen Unterschied zwischen Sklave und Sohn. Aber dann wurde der Sohn älter und älter. Und dann hat der Vater einen Zeitpunkt festgesetzt, wo er zum Sohn gesagt hat, so komm her, mein Junge, ab heute bekommst du die Sohnesstellung. Das heißt, ab heute behandle ich dich wie wenn du ein Ebenbild von mir wärest. Natürlich bin ich der Vater und du der Sohn, aber ab heute bist du nicht mehr wie ein Sklave, ab heute hast du die Stellung eines reifen, erwachsenen Sohnes. Und den behandelt man anders. Da gibt man nicht nur einfach Befehle, ja? Da spricht man mit dem, da diskutiert man, den behandelt man ganz anders. Eben, das ist ein echtes Gegenüber. Und das ist gemeint. Gott hat vorausbestimmt, dass diejenigen, die sich bekehren, die sollen Söhne werden, und zwar schon fertige, also erwachsene Söhne. Und da sind die Schwestern eingeschlossen. Die sind auch Söhne. Bei den Israeliten erben nämlich nur die Söhne, ja, und die Schwestern, die erben, aber im Heil erben die Schwestern auch. Die sind dann auch Söhne, ja. Deshalb dürfen wir uns alle freuen, denn wir sind alle Söhne. Und zwar erstgeborene Söhne, Erstgeborene, alle miteinander, die Gemeinde der Erstgeborenen. Und wir sind alle reife, ausgewachsene Söhne. In dem ersten Moment, wenn einer zum Glauben kommt, nach einer Sekunde ist er schon ein ausgewachsener, reifer Sohn. Gott, er nennt ihn zur Sohnesstellung. Israel war früher in der Stellung eines kleinen Kindes. Und ein kleines Kind, das steckt man in so ein Laufgitter und sagt man, da drin ist dein Bereich, da darfst du herumlaufen, aber mehr nicht, da ist eine Grenze. Links und rechts und vorn und hinten, da kommst du nicht drüber. Das war das Gesetz. Israel hat das Gesetz bekommen wie ein Laufgitter. Und das Gesetz hat ihm gesagt, du darfst nur so und so, fertig. Aber dann, als der Messias kam, als die Zeit reif war, in der Fülle der Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir durch diesen Sohn jetzt die Sohnschaft bekommen. Galater Kapitel 4, Vers 1 steht das, was ich jetzt gesagt habe. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, von einem Sklaven, obwohl er doch der Herr ist von allem, sondern er steht unter den Vormündern und Verwaltern und den Erziehern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. So waren auch wir, als wir unmündig waren, den Elementen der Welt als Knechte, als Sklaven unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geworden aus einer Frau, geworden unter Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnesstellung empfingen. Jetzt haben wir es, damit wir die Sohnesstellung empfingen. Deshalb hat er den Herrn Jesus geschickt. Deshalb hat er uns losgekauft. Dass ihr Söhne seid, das kommt daher, Gott sandte den Geist seines Sohnes aus in eure Herzen, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe Gottes durch Jesus Christus. Also, wir sind Söhne. Und die Vorherbestimmung betrifft die Sohnschaft. Das heißt, Gott hat vorherbestimmt, dass wir Söhne werden sollen. Eines Tages kam unsere Tochter nach Hause und sie hatte Babykleider in der Hand. Ganz nette, schöne Babykleider. Und da haben wir zu ihr gesagt, was machst du damit? Sagt sie, das ist für mein Kind. Sag ich, aber du hast doch noch gar kein Kind. Du bist doch noch nicht mal verheiratet. Warum kaufst du Babykleider? Sag ich, ja, das ist trotzdem für mein Kind. Ich habe das gefunden im Geschäft und es gefällt mir so. Und wenn ich mein Kind bekomme, dann bekommt mein Kind dieses Gewand. Wisst ihr, was sie getan hat? Sie hat ihr Kind vorherbestimmt zum Tragen dieses Gewandes, dieses Babygewandes. Das ist Vorherbestimmung. Sie hat nicht vorherbestimmt, wer das Kind sein wird. Hat sie nicht vorherbestimmt. Kann sie gar nicht. Sie hat nicht vorherbestimmt, wie viele Kinder sie bekommen wird und so weiter. Nein, sie hat vorherbestimmt, dass wenn sie einmal Kinder hat oder ein Kind hat, das erste, das bekommt dieses Gewand und vielleicht die nächsten auch noch. Ja. Das ist Vorherbestimmung. Gott hat nicht vorherbestimmt, wer sich bekehrt. Er hat vorherbestimmt, dass wenn sich jemand bekehrt, dann kriegt er das. Die Sohnschaft. Das ist Vorherbestimmung. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Jetzt lesen wir noch Römer 8, Vers 28. Das ist die zweite Stelle über die Vorherbestimmung. Römer 8, Vers 28 bis 30. Und dann dürfen Sie gerne Fragen stellen. Also, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbild, dem Sohn, gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Also, hier geht es, in diesem Kapitel geht es um das herrliche Heil. In Römer 8 beschreibt der Apostel Paulus das, was die Gläubigen bekommen. Und er ist sehr begeistert von seiner Sache. Und er ist, man merkt es, wenn man Römer 8 liest, merkt man, wie der Apostel Paulus hier mitlebt und wie kostbar ihm die ganze Sache ist. Und hier steht, dass die Gläubigen nach einem Vorsatz gerufen sind und dass sie im Voraus bestimmt sind. Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Nun, wir müssen uns klar sein, es geht um die Zukunft. Es geht im ganzen Kapitel 8, im zweiten Teil, ab Vers 17, geht es um die Zukunft der Gläubigen. Und er zeigt hier auf, dass Gottes Wege mit uns Menschen gute Wege sind. In Kapitel 8, Vers 28 sagt er, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Also für die Gläubigen, das ist das Thema. Ja. Es geht nicht um das Thema, wer gläubig wird. Und wie man gläubig wird, das hat er in Kapitel 3 besprochen, in Kapitel 4 hat er das besprochen. Er ist jetzt schon viel weiter, er schreibt über die Zukunft der Gläubigen und über das herrliche Heil, das sie bekommen werden. Und da sagt er, dass die Wege Gottes gut sind mit den Menschen. Wie sind jetzt die Wege Gottes gut? Ja. Alles wirkt zusammen zum Guten, alles wirkt zum Guten, also Gott hat alles in der Hand. Alles, was uns geschieht, dürfen wir wissen, es ist irgendwie zum Guten, dass wir zu dem guten Ziel kommen. Und was ist das gute Ziel? Das gute Ziel wird hier beschrieben, dass wir dem Ebenbilde des Sohnes, also der Sohn ist das Ebenbild, dass wir dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Gott hat das Ziel mit uns Menschen, dass wir so werden wie Jesus Christus. Ein herrliches Ziel. Und für dieses Ziel sind die Wege Gottes, die er mit uns geht, gut. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, das sind die Gläubigen, da dienen alle Dinge, wirken alle Dinge zusammen zu diesem einen guten Ziel, nämlich Christus gleichgestaltet zu werden. Das ist ein wunderbarer Trost für Gläubige, dass sie das wissen. Da können sie auch Schwierigkeiten ertragen. Also für die Gläubigen sind die Wege gut, die Gott lieben, das sind die Gläubigen. Und da heißt es in Vers 28, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Bitte, es steht nicht, die nach dem Vorsatz gerufen sind, sondern die nach einem Vorsatz gerufen sind. Also die Gläubige sind gerufen. Und Gott hat gerufen nach einem Plan. Das ist gemeint. Bevor Gott ruft, hat er einen Plan. Also Gott stellt sich hin und ruft. Aber bevor er ruft, denkt er darüber nach, was er macht mit denen, die er ruft. Ja? Das heißt, er hat was Herrliches vor mit den Gläubigen. Und damit sie kommen, hat er geplant, was mache ich mit denen, die ich rufe. Ja, die ich rufe, denen möchte ich ein herrliches Heil geben. Ich möchte sie so machen wie der Herr Jesus. Gott hat ja den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als König der Erde. Und dann kam die Sünde und dann ist das Bild Gottes verstümmelt worden. Und Gott ruft jetzt den Menschen zurück. Gott selber ist Mensch geworden. Und der Herr Jesus ist das vollkommene Bild Gottes und der ist gestorben für uns, der ist in den Himmel aufgefahren und jetzt vom Himmel aus ergeht der Ruf, komm zu Jesus, komm zu Christus. Und der Vorsatz ist, also bevor Gott anfängt zu rufen, plant er, was er tun möchte. Und er möchte, dass alle, die kommen, die sollen so werden wie sein Sohn. Das Ebenbild Gottes soll wiederhergestellt werden. Jetzt ruft er. Jetzt ist die Frage, wer lässt sich rufen, oder? Aber die, die sich rufen lassen, an denen kann Gott das Ziel verwirklichen, das er vorgehabt hat. Also der Vorsatz zu rufen, es heißt hier, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind, die Menschen werden gerufen nach einem Vorsatz. Und wenn man sich rufen lässt, dann ist man ein ganz speziell Gerufener. Ich möchte das erklären. Rufen heißt einladen. Wenn ich eine Hochzeit mache, ich denke an meine Hochzeit, da waren 300 Leute da bei der Hochzeit. Wir haben aber mehr als 300 Leute eingeladen. Wir haben viele Leute eingeladen. Wir haben nämlich ganze Gemeinden eingeladen, meine Frau und ich. Wir waren bekannt in Gemeinden und wir haben einfach die Gemeinden eingeladen. Es war ein großer Saal und dann geladen waren also sehr viele Leute, vielleicht 500, 600 Leute, ja. Gekommen sind 300 Leute. Und die, die gekommen sind, das waren die geladenen Gäste. Eigentlich waren noch mehrere eingeladen gewesen, aber die kamen nicht. Selber schuld. Ja. Aber jetzt die kamen, das waren die geladenen Gäste. Genauso ist es im Heil. Gott ruft. Er ruft jeden Menschen, der auf der Welt ist, ruft er. Ja, klar. Aber einige kommen nicht. Und die nicht kommen, die sind jetzt nicht im Blickfeld. Er spricht jetzt zu denen, die sich rufen haben lassen. Und die nennt er die geladenen Gäste. Also in einem besonderen Sinn bekommen die Gläubigen den Titel Gerufene, weil sie gerufen worden waren und gekommen sind. Deshalb haben sie den Titel Gerufene. Also denen, die Gott lieben, denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, Eingeladene, geladene Gäste. Und jetzt sagt er weiter, jetzt kommt dieser Vers 29, warum dienen alle diese Dinge zum Guten für die Gläubigen? Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Was hat er vorausbestimmt? Hat er vorausbestimmt, wer sich bekehrt? Was sagt der Text? Was hat er vorausbestimmt? Hier ist das Wort Vorausbestimmung, Prädestination auf Lateinisch. Was hat Gott prädestiniert? Was hat Gott vorausbestimmt? Er hat vorausbestimmt, nicht wer kommen darf. Er hat vorausbestimmt, dass sie dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist die Vorausbestimmung. Genau gleich wie Epheser 5, Kapitel 1, Vers 5, haben wir schon gelesen. Er hat uns vorausbestimmt zur Sohnschaft. Paulus sagt in Epheser 1 dasselbe wie in Römer 8, Vers 29. Dass er uns vorausbestimmt hat, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir sollen so werden wie der Sohn. Wir bekommen die Stellung eines Sohnes und zwar so schön wie die Stellung von Jesus Christus selber. Und auch im Charakter sollen wir umgestaltet werden, dass wir so werden wie der Erstgeborene unter den vielen Brüdern, wie Jesus Christus. Und jetzt kommt dieser Vers 30, den wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Vers 30, ich suche gerade meinen. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er im Voraus bestimmte. Vergessen wir nicht, was wir in Vers 29 gelesen haben. Wofür hat er sie vorausbestimmt? Wir dürfen nicht in Vers 30 vergessen, was in Vers 29 stand. In Vers 29 war klar gestanden, wofür sie vorausbestimmt waren. Sie waren vorausbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das war das Ziel. Es geht in den ganzen Abschnitt um das Ziel, das Ziel der Erlösung. Und was Paulus hier tut, ist, er möchte den Gläubigen zeigen, was Gott mit ihnen vorhat. Und er sagt, schaut, Gott hat euch schon im Voraus gekannt. Wen hat er gekannt? Die Gemeinde hat er gekannt. Er hat schon die ganze Gemeinde im Voraus gekannt. Wir haben gelesen sogar, dass er sie im Voraus schon als Erwählte für sich genommen hat. Er hat gewusst, in Christus sind sie ihm kostbar. Aber wir waren doch noch gar nicht da vor Grundlegung der Welt. Richtig, wir waren nicht da. Aber doch waren wir ihm schon, weil die ganze Gemeinde war ihm schon eine Erwählte. Und wenn Gott jemanden im Voraus kennt, dann ist es mehr, als dass er einfach irgendwas weiß. Wenn Gott sagt, ich kannte dich, dann heißt es, ich habe in meinen Gedanken schon genau vor Augen, wer du bist. Und ich kenne dich und ich freue mich über dich. Wenn Gott sagt, er kennt die Seinen, dann hat er eine Beziehung zu denjenigen. Und Gott hat im Voraus in Gedanken zu seiner Gemeinde schon eine Beziehung gehabt. Er hat sich schon über die Gemeinde gefreut, bevor die Gemeinde überhaupt existierte. Diese Gruppe, diese Menschen, die sich eines Tages bekehren werden, er hat sich schon so gefreut, es werden sich einmal Menschen bekehren. Und er hat sich über diese Menschen gefreut. Er hat nicht bestimmt, wer sich bekehren wird. Das steht nicht im Text. Wir dürfen nicht etwas in den Text hineinlesen, was der Text nicht sagt. Und der Text sagt nicht, dass Gott sagt, der darf sich bekehren und der nicht und der schon. Er hat sich gefreut, er hat im Voraus die Gemeinde gekannt. Jeden Einzelnen kennt der Herr. Er weiß, wer sich bekehren wird. Und er freut sich schon. Vor Millionen Jahren hat er sich schon über dich und mich gefreut. Und er sagt, und dann kam der, wie heißt es, die er im Voraus gerufen hat, Entschuldigung, die er im Voraus kannte, Vers 29, die hat er vorausbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichförmig zu sein. Der hat uns gesehen, stellen Sie sich das vor, hat uns gesehen vor Milliarden von Jahren und hat gesagt, wisst ihr was, wenn die sich bekehren, wenn die Gemeinde sich bekehrt, dann setze ich sie in Christus hinein. Und ich mache die Gemeinde so schön wie meinen Sohn, Christus, im Charakter. Das hat er vorausbestimmt, dass sie dem Sohn ähnlich werden. Und diese Gemeinde, die er vorausbestimmt hat, dem Sohn ähnlich zu werden, die hat er gerufen. Natürlich hat der Ruf ergingen an alle Menschen der ganzen Welt. Klar. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Dass der Ruf an die ganze Welt geht, das hat er an mehreren Stellen schon gesagt. Und das sagt er in Kapitel 10 noch einmal. Aber jetzt in Kapitel 8 geht es ihm darum, zu zeigen, was unsere Zukunft ist. Und er hat jetzt nur die Gläubigen im Sinne. Und von diesen Gläubigen spricht er, die habe ich vorher schon gekannt, die habe ich vorher bestimmt, dass sie dem Herrn Jesus Christus gleichgestaltet werden. Und die habe ich gerufen. Da ging der Ruf und das war der Grund seines Rufes, dass sie kommen. Deshalb kam er auf die Erde, der Messias. Deshalb starb er. Deshalb ließ er das Evangelium verkündigen. Damit der Ruf hinausgehen kann, damit der Ruf erschallen kann. Und die er gerufen hat, die hat er gerechtfertigt. Wie hat er sie gerechtfertigt? Kapitel 3 hat er davon gesprochen, Kapitel 4, durch den Glauben. Man wird gerechtfertigt durch den Glauben. Die Gläubigen hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Wie hat er denn das gemacht? Es steht nicht da, die wird er verherrlichen. Nein, die hat er verherrlicht. Er zeigt das herrliche Heil, das die bekommen. Er sagt, die mache ich so schön wie Jesus Christus. Und er hat sie in die Stellung von Söhnen gesetzt. Und sie sind stellungsmäßig in Christus. Sie sind herrlich gemacht. Und im Wandel werden sie noch. Das ist noch nicht sichtbar in unserem praktischen Wandel, wie herrlich wir sind. Paulus hat einmal gesagt, alle haben gesündigt und ermangeln der, wie heißt dort? Der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes durch die Sünde und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Jesus Christus uns gegeben wird. Also, das ist die Reihe. Es geht immer um die Gläubigen. Er spricht jetzt nicht von den anderen. Das ist nicht sein Thema. Sind dazu Fragen? Oder war das zu schnell? Bitte.
Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, 13, 48. Als David das hörte, wurden sie froh, priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die Gläubigen, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Diese Stelle wird dann auch in den Büchern auch so ausgelegt. Schau, vorhin. Diese wurden gläubig, warum? Weil sie zum ewigen Leben bestimmt waren.
Ja, danke für die Frage. Diese Stelle hier, zuerst muss man, wäre es gut, wenn man mehrere Übersetzungen vergleicht, denn bestimmt steht eigentlich nicht direkt im Text. Das Wort im Griechischen kann zwar heißen gesetzt, die zum ewigen Leben gesetzt waren, aber gesetzt ist ein sehr breites Wort. Gesetzt kann entweder heißen disponiert, eingestellt. Ich schaue gerade nach, ich habe hier ein Lexikon bei mir oder eine, Moment. Das Wort heißt entweder setzen oder arrangieren. Oder es heißt anordnen, beauftragen, anweisen, festsetzen, einstellen, disponieren. Mit dem Wort ace kann es heißen zu etwas gehören, aufgestellt werden, bereitet werden, disponiert werden. Und an unserer Stelle hier ist es passiv. Das heißt, es kann entweder heißen gesetzt oder verordnet oder bereitet oder vorbereitet oder aufgestellt oder eingestellt oder eingestimmt. Jetzt muss man wählen, welches Wort nehmen wir? Bestimmt oder eingestellt? Wenn es eingestellt heißt, sie waren zum ewigen Leben eingestellt, welche Einstellung haben sie gehabt? Da muss uns der Zusammenhang helfen. Das heißt, wenn wir mehrere Möglichkeiten haben, müssen wir auf den größeren Zusammenhang achten. Und wenn wir jetzt Vers 46 lesen, dann hilft uns das sehr, sehr viel. Vers 46 steht nämlich, dass der Apostel Paulus und Barnabas zu den Juden kamen und die haben dann gelästert, oder? Vers 45, aber als die Juden die Mengen sahen, die Heiden, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen mit heftigem Widerspruch und Lästerung dem, was Paulus sagte. Mit Freimütigkeit sagten Paulus und Barnabas, es war notwendig, euch zuerst das Wort Gottes zu sagen. Nachdem ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, siehe, wir wenden uns zu denen von den Heidenvölkern. Denn so hat der Herr uns geboten, ich habe dich zum Licht gesetzt für die Heidenvölker, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Und als die von den Völkern es hörten, freuten sie sich, ja klar, freuten sie sich, und sie verherrlichten das Wort des Herrn, und sie glaubten, so viele zum ewigen Leben eingestellt worden waren. Da waren Menschen, die waren eingestellt worden. Wie waren sie denn eingestellt worden? Wer hat sie eingestellt? Hat Gott einen Knopf gedrückt? Hat er gesagt, oh, den stelle ich ein? So wie man Radio einstellt? Wer hat sie denn eingestellt? Steht nicht im Text. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Gott oder jemand anderer. Oder sie selber. Drei Möglichkeiten. Entweder Gott oder jemand anderer oder sie haben sich selbst eingestellt. Was sagt die Schrift? Die einen, die haben sich selbst nicht für würdig geachtet des ewigen Lebens. Vers 46, die Juden, die waren nicht eingestellt zum ewigen Leben, offensichtlich nicht. Wieso waren sie nicht eingestellt? Weil sie sich nicht würdig erachteten des ewigen Lebens. Und die anderen, die waren aber eingestellt zum ewigen Leben. Also was bedeutet das? Heißt es, dass sie vorherbestimmt waren? Nein. Die Haltung war das Entscheidende. Die einen haben sich versperrt, und die anderen haben sich geöffnet. Das heißt, sie waren durch sich selbst, die hatten durch sich selbst die Einstellung, die Disposition, sagt man mit einem Fremdwort. Die waren innerlich disponiert, das heißt vorbereitet. Vorbereitet, um das ewige Leben zu empfangen. Und dann haben sie sich bekehrt. Also wenn man hier diese Stelle nehmen würde, als Stelle, dass diese Stelle würde behaupten, dass Gott die Menschen einstellt, dass sie das ewige Leben bekommen oder nicht, dann ist es zu weit, denn die Bibel sagt es nicht. Die Bibel sagt nur, dass sie eingestellt waren. Wer sie einstellte, steht nicht im Text. Dann müssen wir es wenigstens offen lassen. Ja, also man darf nicht etwas sagen, was der Text nicht sagt. Der Text sagt nicht, dass Gott sie vorherbestimmt hat zum ewigen Leben. Vorherbestimmt steht übrigens gar nicht im Text. Das Wort vorher kommt gar nicht vor. Ja. Das Wort gesetzt oder eingestellt steht im Text. Und jetzt muss ich überlegen, was passt in den Zusammenhang? Also von dieser Stelle allein kann man nicht eine Lehre ableiten, dass Gott einen Menschen disponiert und einstellt und bestimmt zum ewigen Leben. Sondern diese Leute sind das Gegenteil von den anderen, die haben sich selbst nicht für würdig geachtet und die anderen haben sich eingestellt zum ewigen Leben. Die haben Ja gesagt zum ewigen Leben. Die wurden gläubig und die freuten sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Ja, Fragen? Die Bibel sagt, dass an mehreren Stellen können wir das lesen, dass alles von Gott ausgeht. Es geht immer von Gott aus. Das heißt, der Mensch an sich, der schafft es nicht. Es muss immer von Gott ausgehen. Die Frage ist aber, wählt sich Gott die Leute aus, bei denen er wirkt? Also Gott muss immer zuerst wirken. Das ist das Wichtige. Der Heilige Geist, der überführt von Sünde. In Johannes 16, Vers 13 steht, der Heilige Geist ist gesandt, dass er die Welt von Sünde überführt. Die Welt. Wer ist die Welt? Sind das ein paar Leute, die Gott besonders vorherbestimmt hat? Ist das die Welt? Nein. Die Welt wird als Ganze, jeder Mensch wird von Sünde überführt, wenn er es zulässt. Das heißt, es gibt ein Wirken Gottes an dem Gewissen eines Menschen. Wie das aussieht, das mag verschieden sein, aber Tatsache ist, dass der Heilige Geist geschickt ist, um zu wirken. Vielleicht sollten wir die Stelle aufschlagen. Johannes 16, Vers 13. Nein, Entschuldigung. Vers 9 bis 11, schon Vers 8. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt zurechtweisen in Bezug auf Sünde und in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf Gericht. Ich nehme jetzt nur das Erste. Der Heilige Geist wird die Welt zurechtweisen in Bezug auf Sünde. Die Welt. Nicht einfach irgendwelche Leute, die er sich vorher ausgesucht hat. Das heißt, Gottes Wirken beginnt, indem der Heilige Geist von Sünde überführt. Die Sünde ist, dass sie nicht glauben an mich, das ist die Grundsünde. Und wenn sie den Herrn Jesus nicht kennen, dann haben sie dennoch das Zeugnis des Gewissens. Sie können sich vom Gewissen überführen lassen, ich bin ein Sünder. Und sie haben die Schöpfung zeigt ihnen, es gibt einen Gott, der größer ist als die Schöpfung. Und ich sollte ihm danken, sollte mich niederknien vor diesem Gott. Das heißt, Gott wirkt durch verschiedene Art und Weise an den Menschen. Es beginnt also immer bei Gott. Und dann macht es Gott wie beim Fußballspielen, oder? Gott spielt den Ball den Menschen zu. Und was ist jetzt? Jetzt muss der Mensch was tun mit dem Ball. Ja? Schießen musst du, sagt Gott, ja? Im Bilde gesprochen. Das heißt, Gott sagt, jetzt bist du dran. Der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist hilft uns auch, dass wir die Wahrheit erkennen. Jetzt muss der Mensch Gott wirken lassen. Er muss bereit sein. Er kann sich von vornherein versperren, wie die Pharisäer. Die haben von vornherein gesagt, alles was Jesus sagt, ist vom Teufel. Oder? Dann machen sie zu und lassen Gott nicht ran. Das ist gefährlich. Aber es ist immer Gottes Wirken zuerst, dann muss der Mensch reagieren. Ich möchte da, ja gut, die Zeit läuft uns davon, morgen. Morgen machen, werde ich eine Bibelstelle bringen, im 2. Thessalonicher Brief, schauen wir uns eine Stelle an, Kapitel 2, Vers 13, Sie können sie gerne schon zu Hause lesen, da werden wir sehen, dass Gottes Geist an den Menschen wirkt, und zwar den Menschen heiligt, das heißt, er ihn absondert. Heiligen heißt absondern, habe ich schon heute erklärt. Der Heilige Geist heiligt den Menschen, sondert ihn ab und bearbeitet den Menschen. Und dann ist der Mensch dran, muss der Mensch reagieren. Das ist ähnlich wie diese Stelle, die ich jetzt gelesen habe. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Der Heilige Geist tut den Menschen auf die Seite und bearbeitet den Menschen. Und jetzt gibt es aber manche, die sagen, das tut Gott nicht bei jedem Menschen, das tut nur Gott bei ganz bestimmten Menschen. Das stimmt nicht. Gott tut es bei jedem Menschen, der bereit ist, das zu tun zu lassen. Bei jedem Menschen, der sich öffnet, dem Herrn. Ja, aber dann sagt man ja, aber öffnen muss einem der Herr. Bei der Lydia hat der Herr das Herz aufgetan. Richtig, aber warum konnte denn der Herr der Lydia das Herz auftun? Warum war es möglich, für den Herrn an der Lydia zu wirken, sodass sie Acht gab auf das, was Paulus redete? Warum hat er ihr das Herz öffnen können? Sagst du, ja, das steht nicht im Text. Siehst du, es steht nicht im Text. Dann bitte sag nicht mehr, als der Text sagt. Und sag nicht, Gott hat sie bereit gemacht, dass sie sich, Gott hat alles getan. Das steht nicht da. Da ist ein Wechselspiel. Gott wirkt am Menschen und jetzt ist die Frage, bist du bereit? Gut, wenn du bereit bist, dann kann ich dir das Herz auftun. Aber es gibt Menschen, die schließen sich zu. Da kann Gott noch so viel auftun möchten. Er kann nichts auftun wollen. Er kann nichts auftun, weil die nicht wollen. Ja? Gott wird den Menschen nicht mit Gewalt behandeln. Der Mensch ist dem Herrn ein kostbares Gefäß. Jeder Mensch ist kostbar und jeder Mensch soll so behandelt werden. Gott wird den Menschen nicht zwingen zum Heilen. Es gibt keine unwiderstehliche Gnade. Es ist nicht so, dass Gottes Gnade herangeht wie ein Stemmeisen und dem Menschen das Herz aufstemmt und aufbricht. Das macht Gott nicht. Gott wirkt, Gott wirbt um den Menschen, so wie ein junger Mann um das Herz einer Frau.